Ende 2018 wurde der deutsche Journalist Billy Six in Venezuela verhaftet. Erst nach Monaten kam er frei, nachdem sich die russische Regierung für den Berichterstatter eingesetzt hatte. Das damals SPD-geführte deutsche Außenministerium blieb dagegen untätig. So jedenfalls behauptete Six. Er klagte gegen das Auswärtige Amt und konnte nun vor dem Bundesverfassungsgericht einen Teilerfolg verbuchen. Begrüße Sie, Herr Six. Herr Six, was genau steht denn im Urteil aus Karlsruhe?
Ja, erstmal bin ich natürlich sehr glücklich und auch ein bisschen überrascht, dass es dazu gekommen ist, denn wir haben ja nun gerade in den letzten Jahren nicht nur rechtsstaatliche Urteile erlebt in der BRD. Und dass es denn hier halt mal funktioniert hat, freut mich außerordentlich. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das Verwaltungsgericht Berlin und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg rechtswidrig gehandelt habe, falsche Entscheidungen getroffen habe. Die haben beide, nämlich das Auswärtige Amt, unterstützt darin, nicht zu erklären, warum während meiner Haftzeit in Venezuela 2018 und 2019 nicht gehandelt worden ist. Und das Bundesverfassungsgericht fordert jetzt halt ein, dass dieser Sachverhalt geklärt wird.
Die Geschehnisse von 2018 sind nachträglich nicht zu ändern. Welche Folgen hat das Urteil also? Erhalten Sie vielleicht eine Entschädigung vom Auswärtigen Amt?
Ja, es ging hier nie um Geld, sondern es ging wirklich um die Klärung des Sachverhalts. Man muss sich ja mal vorstellen, meine Familie und ich sind ja übelst beleidigt worden von Politikern der Altparteien, sogar im Bundestag und von den systemischen Medien. Und wir standen als Lügner da, weil plötzlich das Auswärtige Amt Behauptungen aufgestellt hat, was sie alles gemacht hätten für mich, was überhaupt nicht stimmte. Und es gab gar keine Chance, sich dagegen zu wehren, jetzt bis auf den Weg, die alternativen Medien zu nutzen da 2019. Und deshalb war unsere Motivation zu klagen in erster Linie, die Wahrheit aufzudecken. Wir wollen, dass festgeschrieben steht, wie das damals wirklich gelaufen ist. So. Und daraus kann dann natürlich auch folgen, Schutz für alle anderen Bürger, denen es künftig passiert, dass also das Auswärtige Amt weiß, es kann für sie auch Konsequenzen haben. Die können nicht einfach irgendwas behaupten und dann davon ausgehen, dass das niemand mehr hinterfragt und nachforscht. Also nächstes Mal werden sie ein bisschen achtsamer sein und hoffentlich ihren Staatsbürgern helfen, so wie jetzt ja Donald Trump das in Venezuela mit mehreren Staatsbürgern auch unter Beweis gestellt hat.
Die damaligen Akten sind wohl noch vorhanden, aber der damalige Außenminister ist nicht mehr im Amt. Auch Mitarbeiter haben vermutlich gewechselt. Wie soll die Aufklärung also konkret aussehen? Und wer im heutigen Ministerium ist verantwortlich?
Ja, es ist eine Klage gegen die BRD an sich und konkret gegen das Auswärtige Amt, also unabhängig von den handelnden Personen. Und auch eine Frau Baerbock kann sich da nicht rausreden. Sie wäre damals nicht Minister gewesen. Sie hätte ja entscheiden können, wir beenden diesen Prozess, indem wir einfach hier das einsehen, was damals gelaufen ist. Stattdessen führen sie die Klage auch mit Steuergeldern, das werden ja hier private Anwälte bezahlt von denen, weiter. So, und das Verfassungsgericht hat jetzt gar nichts Konkretes gefordert. Sie haben nur gefordert, dass die Sache aufgeklärt wird. Sie haben gesagt, dass meine Forderung zu wissen, warum sich das Auswärtige Amt nicht für mich eingesetzt hat, eine berechtigte Forderung ist und das Verwaltungsgericht soll das jetzt klären. Aber es könnte natürlich auch einfach Frau Baerbock das jetzt noch in letzter Minute beenden, dass es zu einem neuen Prozessmarathon kommt, indem sie einfach selbst erklärt, was damals Sache war. Und dann ist das Thema vom Tisch.
Mit welcher Begründung hat denn das Auswärtige Amt bislang eine Aufklärung abgelehnt?
Naja, die haben versucht in den letzten 5 Jahren mit Erfolg ja bisher das ganze Thema auf einen Nebenkriegsschauplatz zu schieben. Also sie haben sich hinter Formalien versteckt. Das fing an mit der sogenannten Einschätzungsprärogative. Das ist so ein Fachbegriff von denen, wo die dann also sagen, ja, der Einzige, der wirklich beurteilen kann, was in einem diplomatischen Geschehen sinnvoll und richtig ist, sind die selber. Und niemand anderes kann sich dazu äußern. Kein Gericht und kein Bürger. Das war die erste Argumentation. Und die zweite war dann, dass gesagt wurde, ich hätte die Klage schon einreichen müssen, als ich noch in Haft war. Und da die erst eingereicht wurde, als ich frei war, hätte ich kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. So. Das heißt, wir haben all die Jahre so viel Zeit und Energie damit verschwendet, über sachfremde Themen zu philosophieren, haben hunderte Seiten Papier beschrieben. Und zumindest dieser Müll ist jetzt vom Tisch. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal über die Sache sprechen können.
In Venezuela wurden damals auch Journalisten aus anderen Ländern festgenommen, die jedoch nach diplomatischen Interventionen ihrer Regierung schnell freigelassen wurden. Würden Sie im Rückblick sagen, bei einem anderen Verhalten der Bundesregierung hätten Sie nicht monatelang im Gefängnis gesessen?
Das kann man ganz klar so sagen. Es waren ja in der Zeit, als ich inhaftiert war, von November 2018 bis März 2019, 8 andere ausländische Staatsbürger, also Journalisten ganz konkret, in Haft wegen ihrer journalistischen Tätigkeit. Die kamen aus Kolumbien, Chile, Spanien, Frankreich und den USA. Das waren zu jener Zeit alles Regierungen, die Maduro und Venezuela feindlich gegenüberstanden. Und trotzdem haben alle diese Regierungen interveniert diplomatisch und innerhalb von nur 48 Stunden ihre Staatsbürger frei bekommen. Und auch bei mir war das ja nicht anders, nur dass halt bei mir der russische Außenminister Sergej Lavrov interveniert hat und da hat es dann auch nur 48 Stunden noch gedauert.
Die Hilfe Lavrovs stand am Ende. Hatten Sie in den Monaten zuvor jedenfalls einen Vertreter der deutschen Botschaft zu Gesicht bekommen?
Ja, es kam nach 2 Monaten sogar der Botschafter persönlich zu Besuch. Das war der erste Besuch dann. Man muss aber auch sehen, das hat doch viel mit dem Druck zu tun, durch die AfD und die alternativen Medien schon aufgebaut wurde. Und wie mir der Gefängnisdirektor gesagt hat, auch die Venezolaner selbst haben Druck gemacht, dass endlich mal die konsularische Betreuung beginnt, damit also nicht Venezuela dasteht. Sie würden das Wiener Übereinkommen über konsularischen Zugang verletzen. Das ist ja auch das, was die Bundesregierung jetzt im Nachgang immer behauptet hat. Die Venezolaner stehen auf dem Standpunkt, dass es die ganze Zeit möglich gewesen wäre, diese Besuche stattfinden zu lassen. Ja, ist natürlich auch ein Thema für sich, was man mal klären müsste. Aber es hätte ja gar keine Besuche gebraucht. Wenn die einfach interveniert hätten, dann wäre ich ja relativ schnell freigekommen und dann wäre auch der Besuch und alles andere ja nicht nötig gewesen.
Sie waren Jahre zuvor bereits in Syrien inhaftiert worden. Auch andere deutsche Journalisten kommen im Ausland in Schwierigkeiten mit den Behörden. Ist es normal, dass sich die Bundesregierung dafür nicht interessiert oder ist der Fall besonders?
Ja, also es war schon krass. Aber auch nicht das erste Mal. Erstmal, als ich in Syrien Haft war, 2012, 2013, haben wir es ja erlebt, wie es genau anders geht. Sofort haben die deutschen Behörden sich gemeldet, bei meiner Familie, bei meinen Medienpartnern, bei meinen Arbeitgebern und haben versucht, alle Informationen zu sammeln und versucht, eine Strategie zu entwickeln, mich da rauszuholen. Es gab damals keine deutsche Botschaft mehr in Syrien. Das heißt, es waren besondere Schwierigkeiten. Und man hat dann auf höchster Ebene, das war Westerwelle selber, der am Ende an Lavrov herangetreten ist, auch damals schon, und darum gebeten hat, zu intervenieren, weil eben die BRD keine Botschaft mehr hatte. Also, und ich wurde dann auch abgeholt von den Deutschen, ich wurde bis ins Flugzeug begleitet, die haben sich wirklich auch gekümmert damals. Also das heißt, ich selber weiß, wie es sein kann, wenn es normal zugeht, ja. Aber man muss natürlich sagen, ich bin noch nicht der Erste, der jetzt die schlimme Variante erlebt hat. Es gab ja hier, sie war jetzt nicht Journalistin, Elisabeth Käsemann in Argentinien, ich glaube in den 70ern, war, glaube ich, wirklich Aktivistin, aber die hat es ja ähnlich erlebt, dass sie fallen gelassen wurde in Argentinien, durch die, Diplomaten Westdeutschlands damals. Und da ging es dann halt schlimm aus. Sie wurde im Gefängnis umgebracht. Ja, nachdem die Argentinier sahen, da kümmert sich keiner. Und das hätte ja in meinem Fall auch passieren können. Die Situation war ja doch volatil und gefährlich jener Zeit. Man wusste ja nicht, was passiert, ob die Regierung zusammenbricht, ob es eine amerikanische Militärintervention gibt. Alles wäre möglich gewesen. Auch ein Gefängnisaufstand und so. Also das heißt, da ist auch jetzt viel Glück dabei gewesen, dass das am Ende doch noch gut ausgegangen ist bei mir.
Konnten Sie bislang zumindest einen Teil der Akten einsehen und haben Sie vielleicht einen gewissen Eindruck, welche Diskussionen und Entscheidungen es damals im Auswärtigen Amt gab?
Wir haben eine Akte bekommen, 1.500 Seiten. Da war viel Geschwärz drin. Und das wirkte, wenn man sich das so durchgelesen hat, eher wie ein großes Durcheinander. Niemand will zuständig sein. Jeder schiebt das Thema weg. Was ich besonders interessant fand, war, dass relativ zügig die amerikanische Botschaft in Berlin sich angeboten hat, zu vermitteln und da was zu tun. Und das ist ein Angebot, was nicht angenommen wurde vom Auswärtigen Amt. Das zweite war, dass eine Menschenrechtsorganisation und Anwaltskanzlei aus Frankreich, mir ist jetzt der Name entfallen, aber relativ groß, hat angeboten, mich kostenlos zu vertreten. Und auch das Angebot wurde nicht weitergeleitet an meine Eltern. Im Gegenteil, es wurde behauptet, es wäre unmöglich, einen Anwalt für mich zu finden. Also es ist schon ein starkes Stück, was wir da schon jetzt aus den Akten herausgefunden haben. Aber es taucht halt nirgendwo zum Beispiel der Minister Heiko Maas auf, der irgendwie eine Direktive oder so gibt. Ich vermute mal, so eine Sachen passieren mündlich.
Es scheint ungewöhnlich, dass die US-Regierung Deutschland anbietet, einem deutschen Staatsbürger zu helfen. Welches Interesse hatten denn die Amerikaner?
Ja, es ist war der es gab gibt einen Politoffizier in dieser Botschaft. Das war eine Frau damals. Mir ist jetzt auch der Name entfallen. Und sie sagte halt selber, wir hatten in letzter Zeit verschiedene Fälle in Venezuela mit gefangenen amerikanischen Staatsbürgern. Wir haben Erfahrung gemacht und wir bieten an, im Sinne der guten bilateralen Verhältnisse zur Bundesrepublik, dort einen Austausch zu machen und was zu tun, was wir tun können. Das heißt, die sind noch damals davon ausgegangen, dass es im Interesse der Bundesregierung wäre, mich dort herauszuholen. Ist ja so ähnlich wie damals hat ja auch die Washington Post zum Beispiel über den Fall geschrieben, weil sie dachten, wir können jetzt Venezuela schlecht machen. Und dann haben sie den anschließend wieder gelöscht, nachdem sie herausfanden, oh Gott, das ist ja so ein böser Rechter, den wollen wir natürlich nicht in den Mittelpunkt rücken. Also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Schlingerkurs, ja, gewesen.
Mit Blick auf diese mündlichen Direktiven, sofern es sie gab, kann man das zuspitzen und sagen, die Bundesregierung hatte kein Problem damit, dass ein rechter Journalist in Venezuela im Gefängnis verschwindet?
Ja, also so würde ich das vermuten. Ich meine, ich habe ja selber mal, als ich noch in der CDU war, ein Gespräch gehabt mit der Landesjustizministerin von Brandenburg. Und die hat mir ins Gewissen, ich war JU-Vorsitzender meines Heimatorts, und sie sagte mir damals deutlich, Schrift ist Gift. Das heißt, wenn du irgendwas machst, was heikel ist, niemals irgendwo aufschreiben, auch keine E-Mails oder so, sondern immer sich mit der Person irgendwo persönlich treffen und dann sagen, so und so müssen wir das tun. Und daraus schlussfolgere ich, dass das, wenn das schon auf so einer unteren Ebene so läuft, oben natürlich erst recht der Fall ist.
Damals hatten sich ja auch Journalisten für sie eingesetzt, zum Beispiel Deniz Yücel, der selbst in der Türkei inhaftiert war. Hat sich im Nachhinein ein Kontakt zu diesen Kollegen ergeben, über die politischen Lagergrenzen hinweg, oder war das eine einmalige Solidaritätsäußerung?
Also Deniz Yücel hat einen Tweet gemacht und hat mit meinen Eltern eine Stunde telefoniert. Da bin ich mir auch sehr dankbar für. Das hat auch viel gebracht, weil sich dann plötzlich viele Journalisten getraut haben, aus den Mainstream-Medien doch über den Fall zu schreiben, so nach dem Motto, ja, wenn der sich dafür einsetzt oder darüber redet, dann dürfen wir das ja jetzt auch. Ich habe deshalb mehrfach versucht, Deniz Yücel zu kontaktieren und ihm auch angeboten, lass uns doch mal reden und sprechen. Einmal hat er auch eine Mail zurückgeschrieben und gesagt, ja, können wir tun, aber da ist nie was draus geworden. Ich habe das Gefühl, er hat gar kein Interesse daran.
Die alternativen Medien hatten bereits 2018 und 2019 eine Bedeutung und konnten Druck aufbauen. Mittlerweile, vor allem seit Corona, sind sie noch deutlich größer. Wie würden Sie heute die Bedeutung der freien Medien einschätzen?
Ja, nimmt zu natürlich, weil die Menschen ja immer mehr enttäuscht sind durch die Systemmedien, selber aus ihrem eigenen Erleben, gerade in der Corona-Zeit mitbekommen haben, da stimmt was nicht, weil ja Corona nicht am Ende der Welt stattfand, sondern vor ihrer Haustür und da haben halt doch Leute auch gesehen, irgendwie im Krankenhaus und auf dem Friedhof ist doch nicht die Katastrophe, die ich im Fernsehen sehe. Und da kommt natürlich Skepsis auf und dann suchen Menschen nach alternativen Informationsquellen und die haben sie halt bei uns gefunden. Und ja, dann sind halt viele, einmal wenn sie aufgewacht sind und wenn Vertrauen zerbrochen ist, dann auch dabei geblieben. Und ich würde mir wünschen, dass die Alternativmedien selber dieses Vertrauen nicht, sagen wir mal, zerschlagen dadurch, dass sie jetzt Politik machen, zu sehr für bestimmte Akteure, sei es jetzt für die russische Regierung oder für die AfD oder sonst wen. Man sollte immer doch versuchen, das Thema, was ist die Wahrheit, was ist die Realität, in den Mittelpunkt zu rücken und nicht, welcher politische Akteur hat jetzt Vorteile von unserer Berichterstattung.
Sehen Sie dann noch eine Gefahr, dass alternative Medien ihre Unabhängigkeit verlieren und sich auch nur auf einer politischen Linie positionieren, vielleicht auch aufgrund finanzieller Verlockungen?
Kann bei dem einen oder anderen sicher ein Punkt sein, aber ich gehe mal jetzt gerade nur von mir aus. Ich meine, wenn man jetzt mich googelt, dann denkt man ja auch, da ist eine gewisse Nähe zur AfD und zur russischen Regierung und so. Ich treffe mich ja auch unheimlich gerne mit diesen Leuten. Ich rede ja auch ganz gerne mit denen. Und so persönlich will ich auch nicht Sympathien verhehlen. Aber man muss trotzdem dann stark genug sein, immer über die Sache zu berichten, auch wenn denn einer da, den man als Freund vielleicht sieht, sagt, nee, mach das mal nicht, muss man das eben doch machen. Ja, das ist auch, da wird auch oft viel gemenschelt. Ist ja auch bei den Systemmedien so. Die haben nun mal ihre Freunde bei den Grünen. So. Und man kennt sich, ja, und man mag sich und vielleicht liebt man sich auch, ja. Und auch diese persönlichen Dinge sollte man nicht unterschätzen. Dass auch deshalb falsche Berichterstattung stattfindet. Geld ist natürlich dann das, was auch immer noch dazu kommt, aber ich glaube, das ist bei weitem natürlich im Alternativmedienbereich nicht so viel zu holen wie bei den Mainstream-Medien. Bei weitem noch nicht.
Erlauben Sie mir ein Gedankenexperiment. Das damalige Verhalten des Auswärtigen Amtes heißt ja auch, Berlin brauchte ihre Festnahme in Venezuela, um einen kritischen Journalisten loszuwerden. Heute findet die Repression ganz offen im Inland statt, etwa durch das Verbot eines Magazins oder den sogenannten Kampf gegen Hass und Hetze. Ist die Situation für freie Medien also letztlich schlechter geworden?
Naja, es ist, die Repression ist härter geworden, ja. Was auch natürlich mit den internationalen Veränderungen mit zu tun hat. Ich behaupte aber hier gar nicht, dass die Bundesregierung selber für meine Verhaftung gesorgt habe, sondern auch die waren überrascht, dass das erstmal passiert ist. Aber dann haben sie sich halt intern gesagt, ja Moment mal, das ist doch gar kein Journalist. Der ist ja nicht so, wie wir Journalismus erwarten. Und deshalb sind wir dafür auch nicht zuständig und machen auch nichts und soll der mal selber irgendwie klarkommen. Ja, also da sah man schon diese Mentalität, die gegen die freien Medien gerichtet war. Und aufgrund der wachsenden Stärke der freien Medien wird aber aus dieser Grundmentalität, dieser ablehnenden Grundmentalität, nur eine regelrechte Strategie, sie aktiv auch zu bekämpfen. Das hatte ich damals noch nicht so stark erlebt, aber die freien Medien waren auch noch nicht so publik und so breit gestreut, wie das heute ist.
Herr Sixt, vielen Dank für das Gespräch.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.